Einen schönen guten Morgen, ein gesegnetes und frohes neues Jahr euch allen. Wir starten in ein neues Jahr nicht nur mit einer Jahreslosung, nein, auch mit dem Thema meiner heutigen Predigt und unserem Motto für unser Jahr als FEG Berlin-Adlershof. Und das ist: Lebe deinen Glauben. Ja, wie geht das eigentlich? Ich meine, Christentum, für manche ist das eng verbunden mit Gebäuden, mit sakralen Kirchen, mit althergebrachten Eigenschaften, Traditionen, aber auch wunderschöner Kunst. Für andere ist Christsein eher verbunden mit dem Kirchenjahr, mit Weihnachten, Ostern, Pfingsten und anderen Feierlichkeiten. Wieder andere finden, dass Christsein etwas mit Persönlichkeiten zu tun hat. Da gibt es einmal wichtige Autoritätspersonen der Christenheit, wie zum Beispiel den Papst für die katholische Kirche oder irgendwelche bekannten und berühmten Prediger auf dieser Welt, wo wir Predigten uns zum Teil anhören oder deren Gesichter uns schon mittlerweile etwas sagen. Und dann gibt es da Kirchengruppierungen, Denominationen. Und auch da gibt es etwas, das fast einer religiösen Vermarktung gleicht. Die Frage, mit der ich mich heute Morgen befassen möchte, ist, ob Christsein nicht etwas ganz anderes ist als all das. All das gehört sicherlich auch dazu, aber ist Christsein nicht vielmehr ein Lebensstil? Ich denke da zum Beispiel an Bauern. Bauer sein ist ein Lebensstil, der damit einhergeht. Das bedeutet für mich, Bauern überall auf der Welt, ob in Australien oder Afrika, Amerika oder Europa, die haben einige Sachen, die gemein sind. Die Kultur, die ändert sich. Die Gebäude und die Gegebenheiten, die ändern sich auch. Das, was ein Bauer anpflanzt oder farmt, das mag unterschiedlich sein, aber jeder Bauer, egal wo auf der Welt, weiß, was es bedeutet, morgens nicht auszuschlafen. Und er weiß auch, was es bedeutet, dass alles seine Zeit hat. Er ist vom Wetter irgendwie abhängig. Und er weiß, dass es darauf ankommt, hart zu arbeiten, ohne dass man jeden Tag Lob dafür erfährt. Und dass man manche Zeiten im Jahr einfach abwarten muss und nicht durch Leistung Besseres hervorbringen kann, weil eine Saat erstmal aufgehen muss. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Christsein ganz ähnlich ein Lebensstil ist. Etwas, was überall auf der Welt bei jedem Christen tatsächlich anders und doch irgendwie ähnlich ist. Und wenn wir Christsein als Lebensstil begreifen, dann erübrigen sich in unserem Leben manche Fragen. Zum Beispiel die Frage, warum wir als FEG Berlin-Adlershof mittwochabends um 20 Uhr uns zu einer Bibelstunde treffen und mehr in das Wort Gottes schauen möchten. Oder warum es Hauskreise gibt oder Gottesdienste. Ja, dann dient alles irgendwie diesem einen Zweck, zu lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Was es bedeutet, Christ zu sein. Und es wird getrieben von dieser Sehnsucht, dass es unser Leben durch und durch berührt und durchtränkt. Und genau das ist, was ich heute in dieser Predigt, womit ich mich befassen möchte. Ich möchte mich mit einem Brief der Bibel im Neuen Testament befassen, der nicht so oft gepredigt wird, dem Jakobusbrief. Ich möchte euch einiges zu der Person des Jakobus zeigen, aber auch gezielt darauf eingehen. Den Jakobusbrief macht besonders, dass in ihm nicht per se das Evangelium gepredigt wird. Er befasst sich auch nicht mit den typischen christlichen Lehren, also mit den Dogmen. Und er spricht nicht über die zwei großen Feste eines jeden Christen, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Der Jakobusbrief hat als grundlegende Annahme, dass wir diese Dinge bereits kennen. Und er möchte uns zeigen, was es bedeutet, ganz praktisch Christsein zu leben. Und ich habe uns heute einige Verse mitgebracht aus dem Jakobusbrief ab Kapitel 1, die Verse 21 bis 25. Dort steht: Deshalb legt ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde, die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und der es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ja, unbequeme Zeilen, wenn ich das mal so sagen darf, die uns sagen: Handle nach deinem Glauben. Also wir sollen nicht nur davon hören, wir sollen auch nicht nur darüber reden, wie es damals üblich war unter den Griechen, Dinge zu hören und darüber zu reden. Unter den Hebräern war üblich, danach zu handeln. Wer nicht nach seinem Glauben handelt, der betrügt sich selbst. Da ist dieses seltsame, für uns fast absurde Bild des Spiegels. Ich stehe morgens auf und schaue in den Spiegel, sehe, wer ich bin, was ich anhab, und kaum drehe ich mich um, habe ich es vergessen. Und ja, selbst wenn uns das gelegentlich so gehen mag, ist das doch eigentlich nicht etwas, wonach wir streben. Und den Blick in den Spiegel am frühen Morgen, den sollte ich auch nicht verpassen, wenn ich hier einen Gottesdienst leite, sonst sehe ich womöglich etwas zerzaust aus. Und das Gesetz der Freiheit bezieht sich auf Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32, wo es darum geht, dass die Wahrheit Gottes uns frei macht. Wer sich diese Wahrheit also beständig vor Augen hält und in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen und wird gesegnet. Da scheint Gottes Bezeichnung von Glück doch etwas ganz anderes zu sein als das, was ich mir manchmal erhoffe und weithin als Glück bezeichnet. Aber lass uns einmal tiefer in diesen Brief an sich eintauchen. Das erste ist doch die wichtige Frage, wer diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Hat er uns überhaupt etwas zu sagen? Und da gibt es tatsächlich eine spannende Komponente. Im Neuen Testament tauchen nämlich 4 Männer mit dem Namen Jakobus auf. Und erst einmal ist vielleicht wichtig zu klären, um welchen es sich hier handelt. Wir haben einmal den Jakobus, den Bruder des Johannes, der in Matthäus 4, 21 und Apostelgeschichte 12, Vers 2 genannt wird. Der hat diesen Brief nicht geschrieben. Wir wissen in etwa, wann der Brief geschrieben ist, und dieser Johannes ist sehr früh gestorben. Dann ist da Jakobus, Sohn des Alpheus, Matthäus Kapitel 10, Vers 3. Und dieser Jakobus, manchmal auch Jakobus der Kleine bezeichnet, ist vermutlich der Cousin von Jesus. Aber nirgendwo sonst wird er wirklich erwähnt. Der Autor des Jakobusbriefes aber muss jemand sein, der total wichtig ist, den jeder kennt. Schließlich eröffnet Jakobus den Brief mit: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Er nennt sich Knecht Gottes, aber nicht Apostel. Er ist so bekannt, dass es reicht, seinen Namen zu nennen, und jeder, der diesen Brief empfängt, weiß es. Dann ist da Jakobus, der Vater des Judas, nicht des Judas Iskariot. Auch der wird nur ein einziges Mal erwähnt und scheidet somit aus. Und dann gibt es da Jakobus, den Halbbruder Jesus, zum Beispiel erwähnt in Matthäus Kapitel 13, Vers 55 und Apostelgeschichte Kapitel 15. Der Brief des Jakobus geht also davon aus, dass wir jemanden kennen. Und Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Der war also gar nicht so unwichtig, den kannte man. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Verse 12 bis 13, nennt er Paulus und die Apostel einfach nur Geschwister. Er verzichtet auf Autoritätsansagen. Das heißt, seine eigene Position muss irgendwo auf Augenhöhe gewesen sein und man musste wissen, wer er ist. Jakobus, der hier den Jakobusbrief schreibt, ist also der Halbbruder von Jesus. Spannend ist, dieser Jakobusbrief, der begeistert mich total, weil ganz ehrlich, ich habe mir mal erlaubt, meinen Bruder, der im Gottesdienst sitzt, den ihr gerne anschließend auch ansprechen dürft, zu fragen, was es bräuchte, damit ich ihn überzeugen könnte, dass ich Gott bin. Irgendwie hat der einfach nur gelacht. Ich habe gesagt, doch, doch, ich kriege das bestimmt hin. Und er hat mich nicht für voll genommen. Jakobus ist Halbbruder von Jesus. Er ist mit Jesus aufgewachsen und er glaubt nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. In seiner ganzen Lebzeit Jesu bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Ich meine, mal ganz ehrlich, Jesus kündigt ja nicht nur an, dass er gekreuzigt wird, sondern der kündigt auch seine Auferstehung an. Das muss man schon erstmal durchziehen können, oder? Das nicht nur anzukündigen, sondern das auch durchzusetzen und umzusetzen. Und auch wenn das jetzt flapsig von mir klingen darf, den Jakobus, den überzeugt es. Die Brüder Jesus werden später öfters in der Bibel erwähnt. Und ja, sie sind gläubig geworden nach der Auferstehung. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 7, Verse 3 bis 5. Jakobus war auch verheiratet, wie wir aus dem 1. Korinther 9, Vers 5 wissen. Er und seine Familie dachten übrigens während der Wirkungszeit von Jesus, dass Jesus ordentlich übertreibt. So tauchen er und einige Brüder und seine Mama irgendwann auf bei Jesus und wollen ihn da rauszerren aus seinem Wirken und nach Hause bringen, damit er wieder zur Vernunft kommt. Die Geschichte findet ihr in Markus 3, Vers 21. Aber Jakobus ist an Pfingsten mit unter denen, die sich versammelt haben. Er ist mit im Saal derer, die auf den Heiligen Geist warten. Und ein jüdischer Historiker, Josephus, der über die Zeit alle wichtigen Daten sammelte, berichtet über den Tod des Jakobus AD 62, also im 62. Jahr unserer heutigen Zeitrechnung, durch Juden. Die haben sich gedacht, sie werfen ihn von den Stadtmauern. Danach war er nicht tot. Dann haben sie ihn gesteinigt und er war auch nicht tot. Und dann haben sie ihn zu Tode geprügelt für das, was er getan hat. Im Jakobusbrief sind ungefähr die Hälfte der Verse im Imperativ. Das ist die Befehlsform, vereinfacht gesagt. Und er spricht darüber, wie man Glauben leben soll. Ja, es gibt noch einige mehr Fakten, die für uns spannend sein könnten. Ich lasse es mal dabei, weil mein Kopf brummt vor lauter Fakten. Was wirklich wesentlich ist, Jakobus zeigt, wie man Glauben praktisch leben kann. Und er richtet sich an die Juden in der Diaspora, also die zerstreuten Juden überall, die sich plötzlich als messianische Juden umgeben fanden von Heiden und von Juden und nirgendwo so richtig reinpassten als Christen und sich etwas fehl am Platz fühlten. Und damit spricht er sehr klar auch in unsere heutige Zeit hinein. Wer heute sehr klar für Gott lebt, der macht sich nicht immer Freunde. Der fühlt sich manchmal etwas deplatziert. Und in seinem Brief bezieht sich Jakobus einfach sehr oft auf die Bergpredigt und das Buch der Sprüche. Die Frage, die wirklich relevant für uns wird, ist damit eine, die etwas unbequem ist. Mal gucken, ob ich auf der richtigen Stelle bin. Genau. Die eigentliche Frage, die sich uns stellt im Jakobusbrief, ohne dass er sie anspricht, ist eine zentrale Frage unseres Lebens. Entweder glaube ich, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein, also Sohn Gottes. Letztlich in der Quintessenz, auch wenn er das so nicht konkret ausspricht, Teil der Dreieinigkeit. Ja, Jesus behauptet, ganz Mensch und ganz Gott zu sein. Und wenn ich das glaube, dann entsteht daraus eine Konsequenz. Und wenn ich das nicht glaube, entsteht daraus auch eine Konsequenz. Wenn ich es glaube, dann ist die Konsequenz Gehorsam Gott gegenüber. Dann stellen sich manche Fragen einfach nicht. Fragen wie, welche Stellung bezieht ihr als Gemeinde zu diesem Thema oder jenem Thema? Spannenderweise kommen diese Fragen meistens nicht von Menschen, die die Frage geklärt haben wollen, sondern von Menschen, die wissen wollen, wie weit können sie gehen. Diese Frage, wie weit kann ich gehen, die erübrigt sich als Christ. Ich bin schlicht gehorsam Gott gegenüber und der Rest, ja, der Rest, der muss sich zeigen. Gehorsam zu Gott befreit uns von den Komplikationen und den Konsequenzen der Sünde und ist damit ganz essentiell für uns. Aber wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, wenn ich also nicht zutiefst glaube, dass Jesus der ist, der er ist, dann ist der nächste Schritt für dich, dass du diese Frage erst einmal für dich klärst. Weil alles andere in der Bibel ein Stück weit nicht wirklich Sinn macht, nicht wirklich dein Leben verändern wird. Diese Frage, glaube ich das wirklich? Für mich selber kann ich die ganz schnell beantworten. Und ich sage ja. Und dann denke ich an den Jakobusbrief und denke mir, er sagt, ich sollte danach handeln. Und wenn ich mich frage, werden die Leute an meinem Lebensstil und an der Weise, wie ich handle, wenn mich keiner sieht, erkennen, dass ich Christ bin? Und wenn die Leute nur das an meinem Glauben auch als Glauben akzeptieren, was ich tatsächlich umsetze und lebe, und wenn der Rest nur Theorie im Kopf nicht wirklich zählen würde, wäre ich dann Christ? Und ich glaube, genau an diesen Stellen sind wir regelmäßig konfrontiert. Nämlich dann, wenn uns Leid begegnet. Dann, wenn wir herausgefordert werden vom Leben, wenn nicht mehr alles entspannt ist, genau dann werden diese Fragen laut. Weil dann zählt es plötzlich. Dann will ich wissen, ach Gott, das ist doch unfair. Unfair, dass mir das gerade passiert, kannst du das nicht ändern? Kannst du nicht dies oder jenes so machen? Und plötzlich habe ich das Verhältnis verrutscht. Plötzlich soll Gott mir dienen. Ich meine, er dient mir ohne Frage. Aber Gott ist nicht mein Diener, sondern er ist mein Gott. Das Verhältnis verschiebt sich ganz schnell. Und wenn wir gemeinsam als Motto "Lebe deinen Glauben" haben wollen, dann fand ich, müssen wir irgendwo anfangen, wo wir diese Grundlage legen. Die Grundfrage für dich, also dieses Jahr über, wird immer wieder sein, wie kann ich meinen Glauben leben? Oder wie kann ich für mich selber rauskriegen, ob ich das wirklich glaube, dass Jesus ist, wer er ist? Dass ich wirklich danach handle. Und ich habe die letzten Tage und Wochen habe ich einiges Mal Passagen gelesen über Aussagen über das vergangene Jahr. Einige waren dankbar, dass das Jahr hinter ihnen liegt und haben klargemacht mit ihrer Aussage, dass sie an diesem Jahr nichts vermissen werden. Das sind typische Aussagen. Ich wünsche mir, dass du am letzten Jahr nichts vermisst, weil du weißt, das Beste kommt erst noch mit Gott. Aber wenn du nichts vermisst, weil das letzte Jahr nicht einfach war, dann tut es mir leid, das lag vermutlich an dir oder an mir. Weil diese Begegnung mit Gott zu haben und Dankbarkeit im Herzen zu haben, das sind Entscheidungen, die wir täglich treffen. Wir können unsere Umstände nicht immer beeinflussen. Aber wie wir darauf reagieren und welche Herzenshaltung wir haben, das ist etwas, was sich grundlegend verändert in dieser Beziehung mit Gott. Denn wenn Gott in meine Gleichung mit hineinkommt, bin ich plötzlich nicht mehr in einer Opfermentalität. Ich bin plötzlich fähig zu handeln. Ich bin plötzlich fähig, über die Umstände hinauszuschauen mit Gott und trotzdem den Sinn zu finden. Den Sinn, Gott zu verherrlichen, mit Gott in Beziehung zu treten, aus jeder schweren Notlage heraus etwas zu lernen, aber auch meine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Mein letztes Jahr war nicht leicht. Ich hatte eine Dienstuntauglichkeit für meinen letzten Beruf wegen einer Behinderung. Ich musste mein ganzes Leben umgestalten. Ich habe von vielen Dingen Abschied nehmen müssen und neue Dinge umarmen müssen. Aber ich bin zutiefst dankbar für das letzte Jahr. Ja, auch für jeden schweren Moment, weil ich weiß, dass ich dadurch Gott einen Schritt näher gekommen bin. Und in den Situationen, wo ich es nicht bin, habe ich erlebt, dass ich im Nachhinein sehen konnte, Mensch, ja, da habe ich einen Schritt verpasst. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Wir alle leben nicht ewig. Wir alle sind immer mal wieder mit Tod konfrontiert. Wir alle. Aber wie sieht denn das dann aus? Ich meine, die Frage ist doch, wenn ich im Himmel bin, werde ich zurückgucken und sagen, Mensch, ihr hättet Gott so viel mehr vertrauen können. Ihr hättet so viel andere Sachen in Vertrauen wagen dürfen für Gott. Ihr hättet mehr feiern dürfen, Gottes Gegenwart genießen dürfen. Ihr hättet mehr beten dürfen und ihr hättet mehr Leute einladen dürfen und ihr hättet eure Nachbarschaft anders erreichen können. Nicht als Vorwurf, sondern als Bedauern gedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, das denken wir immer, wenn wir einmal in die Gegenwart Gottes in der Ewigkeit geraten. Aber wie groß das Bedauern ist, ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sehr wir begreifen im Hier und Jetzt, wie Gott eigentlich ist. Wenn ich höre, dass Leute sagen, ja, warum feiern wir nicht? Und damit aber meinen, wie wir unterwegs sind, dann glaube ich, sie haben durchaus recht. Wenn ich durch die Stadt gehe und tief in Gedanken versenkt oder eine schwierige Sache habe, über die ich grübele, dann passiert es ganz schnell, dass mein Gesicht nicht total begeistert aussieht vom Heiligen Geist. Aber habe ich nicht allen Grund zur Freude? Unabhängig von allen Umständen? Habe ich nicht Errettung? Und einen Gott, der immer da ist, der sich jeder schwierigen Zeitlage nicht entzieht? Ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam als Gemeinde lernen, von Gott wieder begeistert zu sein. Und dass wir am Ende des Jahres 2022 unabhängig von jeglichen Umständen, von jeglicher Krankheit, von jeglicher Pandemie, von jeglicher Politik sagen können, ja, wir werden das nächste Jahr, das letzte Jahr, dieses Jahr nicht vermissen, weil wir wissen, das Beste kommt erst noch. Aber wir haben wahrhaftig das volle und Ganze ergriffen, was Gott für uns vorbereitet hatte. Und deswegen quillt unser Herz vor Dankbarkeit über. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam als FEG Adlershof und wenn du Besucher bist, dort, wo du bist, dass wir das volle Potenzial erreichen, was Gott für uns hat. Nicht aus Leistungsverhalten, sondern weil wir uns einlassen auf Gott, weil wir ihn neu entdecken möchten. Und ich habe uns eine Frage und zwei Aufgaben dieses Mal sonntags mitgebracht. Lebe deinen Glauben. Welche Konsequenzen hat das für dein Verhalten? Welche Konsequenzen hat das für mein Verhalten, wenn ich Glauben aktiv lebe? Wo fordert Gott dich auf, deinen Glauben Taten folgen zu lassen? Und da habe ich das Ganze gleich konkret gemacht, weil ich darauf angesprochen wurde, wie setzt man denn die Fragen um? Beginne doch gemeinsam mit mir in der kommenden Woche eine dieser Dinge konkret umzusetzen und beizubehalten. Eine Sache, wo Gott dir aufs Herz legt, so könntest du konkret deinen Glauben leben. Fang damit an, eine Kleinigkeit zu verändern. Wenn dir nichts einfällt, sprich mich nach dem Gottesdienst an. Ich bin mir sicher, wir finden was. Und dann möchte ich dich einladen, lies den Jakobusbrief. Das ist ein kurzer Brief mit 5 Kapiteln, der sehr praktisch ist. Und vielleicht setzt du dich hin und schreibst dir auf, welche anderen Themen Gott noch in deinem Leben dadurch anstupst. Ich bin mir sicher, Gott hat für jeden von uns eine Nachricht und er hat von jedem von uns immer Sachen, die er bewegen möchte. Wenn es dir besonders schwer fällt, deinen Glauben im Alltag zu leben, dann melde dich bei mir und ich bin mir sicher, wir finden irgendwie eine Möglichkeit, uns zu vernetzen und uns gemeinsam dazu zu ermutigen. Ich möchte dir Mut machen, in diesem Jahr nicht mit hängenden Schultern zu starten, voller Verdruss auf das zu schauen, was das letzte Jahr war und mit, ich sag mal, einem klein wenig miesepetrigen Grundeinstellung, naja, mal sehen, ob es dieses Jahr irgendwie besser wird, sondern ich will dich einladen, voller Begeisterung, dein Jahr vor Gott darzulegen, hinzulegen und zu sagen, okay Gott, wir haben heute noch 364 Tage. Was wollen wir erleben? Wo willst du mit uns hin? Was sind die Visionen und wie komme ich dahin? Was kann ich konkret umsetzen? Dazu will ich dich einladen. Und ich will dir Mut machen. Gott ist da und er hat geniale Pläne für dich dieses Jahr. Ungeachtet deines Alters, ungeachtet deiner beruflichen Situation, ungeachtet dessen, wo du wohnst oder wer du bist, ob du gesund bist oder krank bist. Gott hat Pläne. Und er sehnt sich danach, dir zu begegnen. Und genau dafür möchte ich jetzt mit dir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für ein vergangenes Jahr voller Herausforderungen, durch die hindurch wir wachsen durften. Danke, dass du jede schwierige Situation nicht auslässt, um uns zu begegnen und um uns näher an dein Herz heranzuziehen. Hilf, dass wir mehr und mehr begreifen lernen, wie du bist und wer du bist, sodass durch uns Glauben sichtbar wird durch diese Welt, für diese Welt. Hilf mir, hilf uns, dass wir lernen, Glauben so zu leben, dass er dir wohlgefällig ist. Dass er ganz praktisch wird und dass Christsein ein Lebensstil wird, in dem wir uns zu Hause fühlen werden. Wir legen dir dieses Jahr hin und wir wissen, du hast gute Pläne. Du schickst keinen fort, der sich dir zuwenden möchte. Du lädst ein dazu. Und wir wollen dir sagen, ja, wir wollen uns einladen lassen von dir. Wir wollen am Ende dieses Jahres von dem gesamten Bankett, was du vor uns darstellst, nicht nur das trockene Toastbrot gegessen haben, sondern erleben, wie du manche alten Dinge wieder neu belebst, manche neue Dinge uns neu begeistern dürfen und dass wir erleben dürfen, wie vielfältig du jeden Einzelnen von uns beschenken willst und in unsere Begabungen hineinführen willst. Wir sagen ja zu 2022 gemeinsam mit dir. Ja, wir wollen mit deiner Hilfe, mit Gottes Hilfe. Wir wollen lernen, auf Christus zu schauen und unser Leben von dir durchdringen zu lassen, jeden Winkel unseres Daseins. In Jesu Namen. Amen.